Predige über die bekannte Geschichte in Markus 12, Vers 41 folgende. Jesus ist einige Tage vor seinem Tod im Tempel und dann heißt es hier, er setzte sich dem Opferstock gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld in den Opferstock einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Lepta ein. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Opferstock eingelegt haben. Denn alle haben aus ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel heraus alles eingelegt, was sie hatte, ihr ganzes Gut. Was die arme Witwe hier einlegt, könnte man Schottenkollekte nennen. Das heißt, hier geht es um die kleinsten Geldstücke, die es gibt, die sie in die Kollekte wirft. Wobei Jesus Christus sie lobt und seine Jünger extra zusammenruft, weil er sagt, alle haben aus ihrem Überfluss eingelegt und sie aus ihrem Mangel heraus ihr ganzes Gut. Das griechische Wort für Gut hier heißt Bios. Und es heißt auf Deutsch eigentlich Leben. Das heißt, sie hat alles eingelegt, was sie hatte, ihr ganzes Leben. Und dann klingt die Sache schon etwas anders. Sie hat nichts zurückbehalten. Ich konnte lange Jahre diese Geschichte nicht verstehen, weil ich sagte, das gibt es doch gar nicht, dass einer 2 Pfennig da einlegt und damit am Ende seiner Besitztümer ist. Als meine Frau und ich vor ein paar Jahren in Haiti waren und Shiraz besucht haben, wurde mir diese Geschichte sehr deutlich, weil es dort tatsächlich Menschen gibt, die absolut kein Bargeld haben. Oder sie haben so ganz wenige Pfennige. Und wenn sie die von sich geben, haben sie gar nichts mehr. Sie haben nur noch die paar Pflanzen, die in ihrem Garten wachsen. Jesus holt seine Jünger, um ihnen zu sagen, diese Frau hat alles gegeben, was sie hatte. An der Stelle ist wichtig, dass Christen vom Geben leben. Menschen leben von dem, was sie an Gott abgeben. Nun könnte man sagen, die Kirche war schon immer groß im Nehmen. Kollekte nehmen, Kirchensteuer nehmen und diesem und jenem. Ich glaube, darum geht es weniger. Wir leben von dem, was wir geben. Vielleicht wäre es für manchen von uns heute Morgen wichtig, wenn er anfängt, Gott Dinge geben zu lernen. Vielleicht ist heute Morgen jemand da, der Gott endlich einmal seine Zweifel geben sollte, die er bisher immer selbst mit sich herumgeschleppt hat. Er könnte sie abgeben an Jesus. Oder ein anderer ist da, viele andere wahrscheinlich, die eine ganze Menge Sorgen mitgebracht haben heute Morgen. Und es wäre schön, wenn sie von Gott her Kraft bekommen, diese Sorgen loszulassen, um sie Jesus anzuvertrauen. Andere werden da sein, in deren Vergangenheit sind Dinge, die sie bis heute belasten. Wir nennen das Schuld. Und für sie wäre es wichtig, wenn sie heute Mut bekämen, diese Schuld endlich einmal mit Jesus in der Weise zu bereden, dass sie glauben, jetzt ist diese Schuld vergeben, weil Jesus sie schon lange mit an sein Kreuz genommen hat. Er ist ja dafür gestorben. Und das möchte ich gerade dem sagen, dem das so geht mit dieser Schuld. Wenn du sie Jesus bekennst, bist du sie los. So wie eine Hausfrau, die einen Küchentisch abwischt, hinterher sagen kann, der Tisch ist sauber, da sieht man keine Marmelade und kein Pudding und nichts mehr. So ist es, wenn wir unsere Sünde bei Jesus abgeben, wir sind sie los. Und wenn ich wieder daran denke, kann ich sagen, das ist mir vergeben. Das braucht mich nicht mehr zu belasten. Es wäre also wichtig, Gott etwas zu geben. Natürlich nicht nur meine Sorgen oder meine Sünden. Ganz wichtig ist, dass ich ihm mein Bios, mein Leben gebe und ihm das anvertraue, um mit Jesus Christus zu leben. Wie geschieht das? Wir wissen das im Gebet, dass ich ihm sage, ich bin gespannt, wie mein Leben weitergeht, wenn ich es dir anvertraue. Wenn du in mein Herz hineinkommst, und von dort aus mein Leben gestaltest. Wenn Christus mein Herz gehört, mein Leben gehört, dann wäre wichtig, was kann ich geben für den Tempel? Überall, wo in der Bibel das Wort Tempel steht, setze ich heute das Wort Gemeinde ein. Denn in Hebräer Kapitel 3, Vers 6 heißt es, sein Haus sind wir. Und der Paulus vergleicht oft die Gemeinde mit dem Tempel. Wenn es also hier darum geht, dass Jesus am Opferstock des Tempels saß, dann diente alles Geld, was dort einkam, zur Instandhaltung des Tempels. Und deshalb wäre die Frage, was kann ich, was kannst du beitragen, damit diese Gemeinde instand gehalten wird, damit sie wächst und stärker wird. An der Stelle gibt es viele Probleme unter uns. Ich glaube, dass heute Morgen ganz viele unter uns da sind, die sich isoliert fühlen. Die sagen, ich bin einsam, das spielt keine Rolle, ob derjenige verheiratet ist oder nicht. Ich bin einsam, ich bin ein Stück weit isoliert, vielleicht auch in der Gemeinde isoliert. Und an der Stelle denke ich an eine Erzählung, die viele schon kennen, wo ein Mann in die Hölle geführt wurde und sah dort die Menschen alle an reich gedeckten Tischen sitzen mit wunderbaren Speisen. Sie hatten nur endlos lange Löffel in der Hand und konnten mit diesen Löffeln sich nicht selbst bedienen. So saßen sie missmutig vor diesen Tischen und aßen nichts. Dann wurde der Mann in den Himmel geführt, der sah es genauso aus. Auch große Tische mit wunderbaren Speisen, die Leute hatten genauso lange Löffel in der Hand. Aber sie haben immer den bedient, der schräg gegenüber an dem Tisch saß, weil da die Löffellänge gerade reichte. Und so kamen sie zum Essen und haben sich gefreut. Ich denke, dass mancher unter uns in dieser Lage ist, dass er darauf wartet, dass einer da ist, der ihn bedient. Dass er feststellt, mein Löffel reicht mir nicht. Irgendwie, ich komme zu kurz. Es langt nicht. Und es wäre schön, wenn der eine oder andere Mut bekäme, seinen Löffel zu benutzen, um einen anderen zu bedienen. Auch wenn im Moment noch keiner da ist, der ihm einen Löffel reicht. Er geht ja dann ein Risiko ein, dass er sich für einen anderen einsetzt, während vielleicht noch keiner sich für ihn einsetzt. Aber ich vermute, dass jeder unter uns das schon erlebt hat, dass gute Beispiele schlechte Gewohnheiten verderben. Das heißt, dass durch gute Beispiele gute Gewohnheiten abfärben können, weil man einfach sagt, was der kann, das könnte ich doch eigentlich auch mal versuchen. In dieser Weise wäre es möglich, dass wir untereinander uns gegenseitig stärken. Jetzt wäre die Frage, was habe ich denn? Was kann ich denn geben? Oh, ich kann viel geben, weil ich viel habe. Jeder von uns hat Zeit. Jeder hat Kraft. Jeder hat Geld. Jeder hat eine Schreibmaschine. Oder nicht jeder, aber viele. Jeder hat aber Briefpapier. Viele von uns haben ein Telefon. Jeder hat ein Stück weit Fantasie. Jeder hat die Fähigkeit zu sprechen. Manche haben einen Fotoapparat. Es gibt viele Dinge, die wir einsetzen können. Jeder hat eine Wohnung, viele ein Auto. Mit all diesen Dingen kann man irgendetwas anfangen, wenn man es möchte, um es einzusetzen für seine Gemeinde. Manche gibt vielleicht aus einem Überfluss, zum Beispiel eine Kollekte, wenn man da eine Mark reinwirft, ist das sicher kein Opfer, sondern ein Stück Überfluss. Ich meine, für einen Jugendlichen vielleicht, aber für Erwachsene ist das Überfluss. Aber wie sieht es aus mit dem anderen, was wir geben? Da fühlt sich mancher so wie diese arme Witwe. Er sagt, ich habe doch nichts, ich kann nicht reden, ich kriege Herzklopfen, kriege einen roten Kopf, wenn ich auf einen zugehe. Ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll. Heute haben wir zwar schönes Wetter, aber da ist ja der erste Satz dann auch schon gesagt. Worüber soll ich überhaupt reden mit jemand? Das heißt, mancher wird Hemmungen überwinden müssen, um mit jemand zu reden. Und es wäre schön, wenn manche nach diesem Gottesdienst Hemmungen überwindet, um mit einem anderen zu reden. Viele gehen genauso wieder weg, wie sie kamen, ohne dass jemand mit ihnen sprach. Und es wäre schön, einfach diese Angst einmal zu überwinden, um mit jemand zu reden. Das können diese zwei Pfennige der Witwe sein, diese überwundene Angst. Und ich war Zeuge einmal bei einem Telefongespräch, wie jemand voller Angst einen anderen angerufen hat, weil er ihm das mal leichtsinnig versprochen hat, er würde mit ihm sprechen. Und jetzt Angst hatte, das zu tun. Aber aus diesem einen Gespräch wurden dann viele Gespräche später. Inzwischen ist derjenige Christ geworden, mit dem er da gesprochen hatte und ist hier unter uns und hat sich inzwischen schon bemüht, andere zu gewinnen für Christus. Mancher unter uns hat viele Hemmungen, sagt, ich werde nie laut beten können. Für den können diese 2 Pfennige sein, dass er irgendwo mal in einem ganz kleinen Kreis zum allerersten Mal so einen Satz herausstottert, wo Subjekt und Prädikat völlig verdreht sind. Aber er hat zum ersten Mal etwas gesagt im Kreis anderer und fängt jetzt an, mit ihnen beten zu lernen. Ich denke an meine erste Bibelarbeit, die ich gehalten habe, nachdem ich in meinem Studium zu einem persönlichen Glauben an Christus kam. Ich sprach über Johannes 6, das Brot des Lebens, hatte mich 2 oder 3 ganze Tage lang darauf vorbereitet, um in einem Hausbibelkreis eine Bibelarbeit zu halten und habe dann irgendetwas von mir gegeben. Ich weiß nicht mehr im Einzelnen, was das war. Am Ende dann sagte ein junger Mann dort, ja, wenn wir an Jesus als das Brot des Lebens denken, ist doch sicher das Wichtigste, dass man dieses Brot in sein Leben hineinholt, damit es einem von innen her stärkt und ernährt. Und da dachte ich, siehst du, der trifft den Nagel auf den Kopf, an dem du die ganze Zeit vorbeigeschlagen hast. Und der hat sich keine 3 Tage vorbereitet, sondern der hat es einfach so gesagt. Aber trotzdem war die Bibelarbeit für mich wichtig, weil sie die erste war. Und jede lange Reise fängt einmal mit dem ersten Schritt an. Inzwischen habe ich mehr davon gehalten und ich hoffe, dass ich den Nagel auch öfters einmal auf den Kopf treffen lerne. Es ist wichtig, das Wenige, was wir haben, einzusetzen, auch wenn es einem persönlich erbärmlich vorkommt. Viele von uns sitzen heute Morgen mit sehr vielen Problemen hier im Gottesdienst und manche denkt, wenn meine Probleme gelöst werden, dann könnte ich auch einmal mich richtig einsetzen für Jesus. Aber solange die nicht gelöst sind, wäre das sehr schlecht. Das ist die Frage. Ich habe in meinem Studium festgestellt, wo ich viele Probleme hatte, die nicht gelöst waren, dass ich viele Gespräche mit anderen Studenten hatte. Und zwar gerade oft dann, wenn meine Probleme sehr groß waren. Ich konnte ihnen nicht immer Lösungen für ihre Probleme verraten, aber dort, wo ich auch Probleme habe, ist es möglich, das, was mich tröstet, anderen weiterzusagen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass manche unter uns das auch tun könnte, auch wenn seine Probleme noch nicht gelöst sind. Wir haben ja einen Praktikanten hier unter uns und er erzählte mir ein sehr nettes Beispiel von dem Billy Strachan, einem Mitarbeiter in Capenay Hall, den ich auch kenne in England. Der sagte, immer wenn ich gut vorbereitet bin für meine Dienste, kann es sein, dass die Leute schlafen. Während wenn vorher so das Telefon schrillt und es allerlei Ärger gibt und es mit der Zeit nicht klappt und ich dann so richtig aus dem Gewühl heraus anfange zu sprechen, kommen teilweise Leute zum Glauben. Und einmal hat er gepredigt, da hatte er einen Hexenschuss und konnte seinen Kopf nicht drehen. Das heißt, er stand die ganze Zeit steif an seinem Pult und hielt sich rechts und links fest und sprach. Und am Ende dieser Ansprache kam dann ein junger Mann, der sagte, er würde jetzt beginnen, mit Jesus Christus zu leben. Und er fragte ihn, ja, was von meiner Ansprache hatte ich denn getroffen? Und er sagte, ja, von Ihrer Ansprache weiß ich eigentlich gar nichts. Ja, wieso möchtest du denn dein Leben Jesus anvertrauen? Ja, da müssen Sie sich mal rumdrehen. Und da drehte er sich rum und hinter ihm an der Wand stand Youth for Christ, Jugend für Christus. Und ja, damit konnte er nichts anfangen, sagte er, Sie müssen wissen, Sie standen immer vor diesem TH. Bei diesem Youth for Christ, das wird hier hinten mit TH geschrieben. Und da er immer davor stand, blieb dann nur noch übrig You for Christ, also du für Christus. Und das hat 45 Minuten lang zu mir gesprochen, dieser Text. Und deshalb möchte ich jetzt mit Christus leben. An der Stelle merkt man, wie Gott einfach auch ziemlich ärmliche Einsätze, die mit innerer oder äußerer Behinderung einhergehen, gebrauchen kann, um Menschen zu segnen oder auch zu gewinnen. Und ich denke, dass jeder unter uns irgendetwas hat, was er einsetzen kann, auch wenn es in seinen Augen sehr wenig aussieht. Ich denke an einen kleinen Jungen, der in einem Gasthaus betete, ehe er seine Pommes frites aß, die er dort gekauft hatte. Und am Nachbartisch saß ein in sich zerstrittenes Ehepaar, was gerade überlegte, ob der Weg nicht endgültig auseinandergehen sollte. Und da der Mann diesen Jungen beten sah, erinnerte er sich daran, dass er das ja früher auch schon öfters mal getan hatte, aber schon jahrelang nicht mehr tat. Und er fing dann zu Hause neu an zu beten und hat nicht nur über so kleine Dinge mit Gott gesprochen, sondern über seine Probleme. Und schließlich hat er sogar mit Christus gesprochen und sein Leben ihm anvertraut. Und seine Ehe wurde nicht getrennt, sondern neu zusammengefügt. Und heute ist er ein Mann, den Gott sehr gebraucht. Dieser kleine Junge hatte bis heute keine Ahnung von seiner Wirkung, aber er war bereit, das wenige, was er hatte, Gott zu geben, in diesem Fall Dank. In der Offenbarung werden 7 Gemeinden erwähnt, 2 davon werden gelobt, alle anderen mehr oder minder getadelt oder aufgefordert, ihr Leben zu verändern. Eine davon wird gelobt in Smyrna, dieser Gemeinde wird gesagt, du bist arm, du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt. Diese Gemeinde wird gelobt, obwohl sie arm ist. Jesus sagte ja mal, selig sind die, die geistlich arm sind, die nicht so viel haben, die nicht laut predigen können, die nicht dies oder jenes können. Selig seid ihr. Während eine andere Gemeinde, die reich ist, nämlich die in Laodicea, die wird getadelt. Die meinen, mit ihrem Überfluss Gott abspeisen zu können. Und er sagt, weißt du, ich stehe außerhalb deiner Tür, ich stehe vor deiner Tür und möchte da gerne hinein. Und es wäre schade, wenn Christus außerhalb unserer Lebensumstände sein würde und dann sagt, ich möchte doch in deinen Lebensumständen sein und nicht davor. Selig sind die, die geistlich arm sind. Das heißt nicht geistig arm, sondern geistlich arm, die vielleicht nach 3 Minuten Gebet schon nicht mehr weiter wissen, was sie überhaupt noch sagen sollen. Aber Gott hat sie lieb. Wenn Jesus diese Witwe lobt, dann wird deutlich, dass die Leute, die damals die Kollekte gezählt haben, überlegten wahrscheinlich, oder waren sicher ein paar Kinder dabei, die haben da so Pfennige reingeworfen. Aber in Wirklichkeit war es eine Witwe gewesen. Gott zählt nicht die Gaben, sondern er wiegt sie. Gott zählt nicht die Gaben, sondern er wiegt sie. Das ist ein Unterschied. Die Kollektenzähler sagen, na gut, da sind noch 3 Pfennige oder 2. Während Gott die Gabe wiegt und sagt, das war alles, was sie geben konnte. Natürlich, wenn ich 3 Pfennige habe oder einen 100-Markschein, ist das ein ziemlich großer Unterschied. Auch für den Zweck, für den ich sammle. Aber Gott wiegt diese Gabe und sagt, das war alles. Und deshalb ehrt mich das ganz besonders. Und ich bin sehr erfreut darüber. Auch unsere Gemeinde lebt von dem, was ihr gegeben wird. Ich meine jetzt nicht in erster Linie finanziell, sondern sie lebt von diesen langen Löffeln, die über den Tisch ausgestreckt werden zu einem anderen hin. Sie lebt von der Fürbitte füreinander. Sie lebt von Telefongesprächen. Sie lebt von verliehenen Kassetten. Sie lebt von Einladungen. Frage, wie kann ich mein Leben dieser Gemeinde geben? Unsere Gemeinde lebt von dem, was ihr gegeben wird. Und es wäre schön, wenn jeder unter uns irgendetwas entdeckt, was er ihr geben kann. Vielleicht etwas ganz Winziges. Mir sagte einmal eine ältere Dame, ich hätte nie gedacht, dass bei so ein bisschen Beten so viel herauskommt. Mit ein bisschen Beten meinte sie das, was sie tut, dass da so viel dabei herauskommt. Es wäre schön, wenn jeder von uns täglich einmal 5 Minuten oder 10 Minuten jeden Tag hätte, wo er einfach, vielleicht nach dem Zeitungslesen oder was er sonst getan hat, betet für diese Gemeinde. Ich glaube kaum, dass jemand dabei überfordert wäre, 5 oder 10 Minuten aufzubringen für seine Gemeinde. Und ich glaube, dass Gott uns so segnet. Natürlich können wir auch Geld geben, aber Geld ist niemals ein Mittel, um Gott 5 Markstücke in die Brille zu stecken, damit er uns dann durch diese Optik neu betrachtet und sagt, hervorragend, was der mir alles gibt. So können wir es nicht machen, aber Geld kann auch ein Stück Dank sein. Und wir wissen, dass heute zum Beispiel viele Missionare festsitzen, das heißt, sie sitzen in Deutschland fest, obwohl sie schon längst draußen sein könnten, weil ihnen die Mittel fehlen, um zu gehen. Was Gott tut, das ist wohlgetan, heißt es in einem Lied. Und Gott kann viel durch uns tun. Jesus sagte, geben ist seliger als nehmen. Und ich verstehe diese Predigt einfach als eine Ermutigung, das Wenige, was der Einzelne hat, zu geben. Und ich glaube, dass Gott dasjenige, was wir geben, einfach vermehrt und zum Segen macht. Der Paulus schreibt man im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 6 bis 8, im Blick auf das Geben, sagt er, Gott vermag jede Gnade im Überfluss über euch zu bringen, damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt. Damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt. Und ich denke, dass Gott uns in dieser Weise segnen kann. Eine Schottenkollekte war unser Einstieg, ganz wenig. Aber dieses Wenige war echt. Es war das, was derjenige gerne gab und was Gott ehrte. Wenn unser Beitrag für seine Gemeinde auch so eine Schottenkollekte ist, ist das nicht schlimm. Wenn es ganz wenig ist, aber wenn es echt ist, von Herzen kommt. Als Christus starb, gab er nicht etwas von sich, sondern er gab sich selbst. Ich vermute, dass jeder unter uns immer wieder beschämt ist, weil er feststellt, ich gebe nicht mich selbst, sondern ich gebe nur etwas von mir, während Christus doch sich selbst ganz gab. Wenn wir prüfen, was wir geben können, wäre es schön, wenn der Einzelne das, was er gibt, gerne tut. Und wenn es noch so wenig ist, Gott verachtet nichts, sondern er hat diese Witwe gelobt über 2 Pfennigen, die sie in diesen Opferstock warf, damit der Tempel gebaut wird. Und deshalb die Ermutigung, gib das Wenige, was du hast, Jesus, und gib es seiner Gemeinde.